Ich lese uns den Predigtext, Markus Evangelium Kapitel 10, Verse 17 bis 27. Als Jesus sich auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, Ehre, Vater und Mutter. Er aber sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach. Er aber wurde unmutig über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Liebe Kinder, wie schwer ist's, ins Reich Gottes zu kommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander: Wer kann dann gerettet werden? Jesus aber sah sie an und sprach: Bei den Menschen ist's unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Der Herr segne uns dieses Wort. Amen. Ihr Lieben, um Furcht und Entsetzen geht's hier. Das ist kein guter Einstieg für die Predigt irgendwie, weil das, naja, das klingt schon nach einem schweren Thema. Und Furcht, das ist irgendwie zeitlos. Hier, die Menschen haben Furcht und wir haben sie. Und jeder unter uns könnte eine kleine Liste machen, wovor er Furcht hat. Die Furcht, zu kurz zu kommen, im Leben nicht genug beachtet zu werden, beschämt zu werden, am Rande zu stehen, zu fallen, wo auch immer. Wir schlagen die Bibel auf. Auf der ersten Seite: Die Menschen fürchten sich. Adam und Eva. Und Jesus weiß um die Furcht. Und er versucht, sie zu nehmen, so gut es geht. Es wird uns erzählt, ein Mann kommt zu Jesus. Und man sieht ihn an, er ist reich, schöne Kleidung, gepflegtes Äußeres. Und er fällt vor ihm auf die Knie und dann hören wir diese Worte: Guter Meister. Klingt hochachtungsvoll. Guter Meister, sagt er, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Ist das unsere Frage? Ewiges Leben heißt ja nicht banal immer leben. Ewiges Leben heißt immer in der Liebe leben, himmlisch leben, geachtet, niemals verlieren, den Tod nicht fürchten. Wer will das nicht? Also auch das tragen wir in uns. Wer will nicht heraus aus Furcht und Lieblosigkeit, aus diesen Berechnen und Verkrampfen und den immer mehr haben müssen, das dann ja doch nichts hilft und immer nach mehr verlangt. Der Mann auf dem Knien vor Jesus weiß, was er will. Er will ein glückliches Leben und das für immer, hier und dann auch einmal bei Gott. Und mit seiner Suche nach Liebe und Güte berührt er, so ist offenbar hier, berührt er das Herz Jesu, weil Jesus das gerade auch will. Für alle. Und darum antwortet ihm Jesus auch sofort und sagt: Du kennst doch die Gebote, nicht ehebrechen, stehlen, den Feiertag heiligen, niemand betrügen, Vater und Mutter ehren. Das sollst du tun. Und auch der Mann antwortet Jesus sofort und sagt: Meister, das tue ich alle, seit ich Kind bin. Und mit an dieser Stelle nähern wir uns dem Herzen der besten Botschaft der Welt. Denn nun steht hier ein Satz, den lesen wir recht selten, ein überraschendes Gefühl mitten in dem Herzen Jesu. Jesus sieht den Mann kniend im Staub, er sieht ihn an. Und Jesus hört die Sehnsucht des Mannes nach einem, mit diesem schönen alten Wort, glückseligen Leben. Und es steht, und Jesus gewinnt ihn lieb. Ich schließe erstmal vorsichtig daraus, Jesus gewinnt den lieb, der sucht und fragt, obwohl er Geld hat, obwohl er Kleider hat und obwohl er alle Gebote einhält, obwohl er fromm ist. Er gewinnt den lieb, dem es vor lauter Besitz immer noch an etwas mangelt. Also diesem Mann fehlen nicht Dinge, sondern das Herz der Dinge. Also das, was mehr ist als Gebote und feines Essen und alles Glück der Welt. Und weil Jesus diesen Mann lieb hat, öffnet er ihm einen himmlischen Augenblick lang sein ganzes Herz und sagt ihm, eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen, dann bist du reich im Himmel. Und das ist das Herz Jesu. Das ist die Mitte. Reich im Himmel sein, das ist Jesus. Er ist reich im Himmel und will alle daran teilhaben lassen. Reich im Himmel sein. Das will Jesus, weil es etwas Schöneres nicht geben kann. Und es gibt auch nichts Schwereres. Mit schwer meine ich bedeutsam. Und schwer für die, die gerne festhalten, sammeln, hoppen, aus Furcht. Wir sind bei der Furcht. Vor Niederlagen, aus Sorge vor Verlusten, was auch immer. Und wir verstehen diese Furcht, Jesus versteht das. Das ist verständlich. Die Furcht lastet schwer auf Seelen. Und wir werden so direkt vor die Wahrheit geführt, ganz behutsam, damit wir nicht ins Straucheln geraten. Und die Wahrheit Jesu, die leuchtet hier ein bisschen auf, die leuchtet und die erschreckt. Hat was Erschreckendes, wenn plötzlich es ganz hell wird und wir alle sehen können, einen Moment. Der Mann erschrickt, der eben noch ein paar Sekunden vorher voller Erwartung war und Glückseligkeit gesucht hat. Er erschreckt so sehr, dass er aufsteht und gehen muss. Er hält es nicht aus. Er kann nicht bleiben. Er muss gehen, so groß ist seine Furcht und sein Schrecken. Nach dieser, nenn's fast Bitte Jesu, also sagt, geh doch bitte hin, verkauf doch alles. Geht er traurig davon. Wir lesen hier, er hat viel Besitz. Wir sind dann immer gleich bei uns. Wir sind auch wohlhabend. Müssen wir auch alles weggeben? Würden wir traurig weggehen wie der junge Mann, wenn Jesus aus seinem Herzen heraus, aus der Mitte seines Herzens heraus in unser Herz so etwas sagt? Was werden wir sagen? Nein, Herr, werden wir vielleicht sagen, die Jungen und die Alten und die Frommen und die Zweifler. Nein, Herr, das geht nicht. Ich kann jetzt nicht alles lassen. Das schaffe ich nicht. Ich habe ja meine Pläne und mein Leben. Wir halten erstmal fest bei diesen Gedanken, die noch so ein bisschen ungeordnet sind. Wir halten fest, wir sitzen oder knien wie dieser junge Mann vor der Wahrheit des Evangeliums. Das ist die Wahrheit des Evangeliums. Vor dem Herzen Jesu, der sagt, halte nichts fest. Verliebe dich nicht in deinen Besitz. Mache dir keine und keinerlei Sorgen um dich. Keinerlei Sorgen. Und vermutlich antworten wir, nein, Herr, das geht nicht. Das kann ich nicht. Wir hören diese Wahrheit und sehen durch diese Wahrheit mitten in das Herz Jesu. Und selbst die Frömmsten und Besten und Pfarrer und alle, gehen sie traurig nach Hause und davon, weil sie aus Furcht das nicht aushalten können, dieser Bitte Jesu zu folgen oder nicht wollen, ein bisschen geben, ein bisschen mehr geben. Und wenn die Not ins Auge springt, das auch. Aber gar nichts festhalten. Gar nichts. Das geht doch gar nicht. Dazu ist mein Vertrauen nicht groß genug. Vertrauen in diesem Wort schlägt sozusagen die beste Nachricht der Welt. Höre die Wahrheit und tue sie nicht. Ich habe mich mit 14 zu Jesus bekehrt, aber mit meiner Bekehrung habe ich ja das nicht losgelassen, sondern gedacht, ich habe mich zu Jesus bekehrt und dann ist das mit mir und dem Himmel in Ordnung. Und das ist ja auch nicht falsch, aber ich musste erst lernen, dass Jesus im Glauben und ihm folgen, dass es ein Wachsen ist. Glauben ist auch wachsendes Einverständnis mit Jesus. Ich erzähle uns nachher noch was davon. Auf jeden Fall kann ich in meiner Lebensspur das so erkennen. Ich bin sicherer, ich fühle mich sicherer, wenn ich für mich selber sorge. Da bin ich irgendwie gefühlt auf der sicheren Seite, weil ich mich sonst fürchte, wenn ich gar keine Sicherheiten habe. Vielleicht sehen das manche anders. Ich höre auch manchmal, ich sehe gar nicht ein, dass andere das kriegen, was ich mir erarbeitet habe. Oder die anderen sind ja selber schuld, wenn sie nichts haben. Oder Opfer bringen ja eh nichts. Vielleicht, und da muss ich mich und da muss ich jeder, der sagt, ich folge Jesus nach, da muss ich jeder prüfen. Ist mir meine Furcht doch lieber als das Vertrauen? Wenn wir darüber nachdenken, werden wir merken, es gibt 100 Gründe für Misstrauen und die klingen auch alle irgendwie plausibel. Die haben mit Sicherheit zu tun, mit Sicherheitsdenken und Komfortzonen. Und zu jedem meiner Gründe sagt Jesus geduldig, Gott ist mächtiger. Das sagt er ja hier zu dem jungen Mann. Gott ist wichtiger. Und Gott kümmert sich um deine Furcht. Beim kleinsten Misstrauen sagt Jesus aus vollen Herzen zu dir und mir, Gott sorgt doch für dich. Da die Vögel. Schau ihn, der da fliegt, und schau nach oben an den Himmel, hab nicht so viel Angst um dich. Dieser Zuspruch, der schwebt hier drin in dem Wort. Aber wir machen die Erfahrung, das hilft nicht. Und ich kenne das Gefühl, weiß, wie das ist, wie der junge Mann davon geht. Ich gehe traurig davon wie der Reiche. Dieser junge Mann, der Jesus so ans Herz gewachsen ist. Und der Mann hört die Wahrheit, halte nichts fest und dann bist du reich. Oder vertrau Gott in allem, dann hast du weniger Furcht und wirst selig. Aber der Mann vertraut nicht. Wir schauen ihm so ein bisschen hinterher. Wir sehen, wie er so davon geht. Und dein ganzes Geld, das kommt uns, wenn wir nur die Betrachter sind, wenn es nicht uns selber betrifft, kommt uns billig vor. Dieser Mann, wenn er mit Jesus gegangen wäre, den würde alle Welt kennen, wie Petrus und Johannes. Und das sind die berühmtesten Namen in der Weltgeschichte. Aber so hält er an seinem billigen Gelumpe fest und verschwindet aus der Geschichte. Er behält und sichert ab. Ich weiß auch, dass ich Gott über alle Dinge lieben soll und vertrauen. Aber vertraue ich ihm wirklich? Das heißt, vertraue ich mich ihm an und nicht anderen Dingen? Und ich schaue in meine Lebensspur. Ich will nicht zu streng zu mir sein. Aber ich will auch nicht alles so schön reden und im Zweifel halte ich fest. Ich musste bei der Predigt an meine Eltern denken. Die hatten im Schlafzimmer so einen kleinen Schrank und da war so eine alte, vergilbte, abgegriffene Pralinschachtel. Und dort war immer Geld drin. Manchmal ganz schön viel. Mein Vater und meine Mutter haben, keine Ahnung, aber es war nicht so viel Geld da, aber dort war immer Geld drin. Und da hieß es immer, wenn irgendwas war oder jemand kam, und da sagte mein Vater manchmal so, Muddel, geh mal und hol was aus dem Zehnten. Also meine Eltern, die haben so eine Zehntenkasse gehabt und haben ihren Zehnten Teil gegeben. Das war so der Versuch meiner Eltern, damit umzugehen. Und ich schaue in meine Lebensspur und es geht auch um Geld und Besitz, aber es geht in Wirklichkeit darum, was uns dazu führt, das alles festzuhalten. Darum geht es. Nicht nur das, was wir festhalten, sondern warum? Was ist denn die Kraft, die uns dazu bewegen will? Das ist die Furcht, sagte ich, die Furcht. Und das sehe ich auch in meiner Lebensspur. Wir sagen dazu Gefährdung oder Anfechtung oder Schwachheit. Das sind alles verschiedene Facetten desselben. Furcht. Festhalten. Und dann bin ich, das hatte ich uns schon mal erzählt, bin ich sehr schwer krank geworden. Und da war nichts mehr mit Festhalten. Da stand alles auf der Kippe, ob ich überhaupt jemals wieder gesund werde oder meinen Beruf ausführen kann. Da war es umgekehrt so, da kommt es mir heute so vor, wenn ich mich erinnere an die Zeit, als hätte der Herr gesagt, ich nehme dir das jetzt mal alles aus der Hand. Und du kannst nochmal neu dich sortieren und kannst das nochmal ganz neu bedenken. Und da bin ich heute für diese Zeit und diese Erfahrung super dankbar. Da lag ich und konnte nichts mehr. Ich bin einfach umgefallen und Krankenhaus, lange krank, fast ein ganzes Jahr. Und dann war mir klar, ich schaffe das gar nicht alleine. Mein Leben ist besetzt von Furcht und Furcht hat mit Versteckt zu tun. Versteckt was. Und mit Heimlichkeit hat das zu tun. Mein Leben eine Spur von Heimlichkeit und die Heimlichkeit zeigt Furcht an. Und Jesus sagt, du, aus Liebe zu dir möchte ich, dass da überall Licht reinkommt. All deine Verletzungen und deine Schuld und was du so mit dir rumschleppst. Und da war das für mich sehr schwer, das herzugeben. Und damit bin ich noch nicht fertig, diese Furcht herzugeben und zu einem Priester zu gehen und dort zur Beichte zu gehen und dann in die Seelsorge zu gehen. Ein halbes Jahr in Seelsorge und diese Dinge betrachten und loslassen. Und da habe ich erst mal gemerkt, wie ich klammere. Und warum? Aus Furcht. Und ich hatte gar nichts zu verlieren, außer, dass ich die Freiheit gewinne. Und wir sehen diesen jungen Mann davongehen, den Jesus so lieb hat. Und er wird wohl sein Leben lang traurig sein. Und wie gesagt, Jesus traut dem, was uns Furcht macht. Das Geld steht da ziemlich ganz oben an, aber viele anderes noch. Jesus traut dem, was uns Furcht macht, nichts zu. Und auch dem Geld traut Jesus gar nichts zu, was den Himmel betrifft. Und wenn wir ehrlich sind, wir auch nicht. Denn auch wir sagen, das letzte Hemd hat keine Taschen. Also trauen wir dem ja auch nichts zu, in Wahrheit. Ja, warum halten wir es denn dann? Ist doch irgendwie ein Widerspruch. Und deshalb hier dieser Impuls aus dem Himmel, wo das ganze Zeug sowieso nichts wert ist. Es könnte aber Wert bekommen, Wenn wir es für die Liebe einsetzen, dann ja. Deshalb dieser Impuls von Gott her, lass los. Häng dein Herz nicht mehr ans Recht haben. Gib das weg. Häng dein Herz nicht daran, dass du immer und überall unschuldig bist. Gib das weg. Häng dein Herz nicht an den falschen Lebensstil. Ändere ihn. Häng dein Herz nicht ans Geld. Wenn, dann gib's weg. Und wenn ich das nicht kann? Gut. Also, zum Schluss. Wir schauen dem, der davon geht, so traurig nach. Und das steht hier, sie schauen ihm nach, Jünger, Jesus, und dann steht hier, da sah sich Jesus um. Und das ist ein suchender Blick. Und ein kurzer Satz von ihm an die, die noch bleiben, die nicht gehen, die das, diese Spannung aushalten. Und Jesus sagt diesen Satz, wer an seinem Zeug festhält, kommt keinesfalls in den Himmel. Und wieder die Furcht, überall Furcht. Da steht hier, die Jünger sind entsetzt. Das ist noch eine Schippe auf der Furcht drauf. Und es ist ein Beleg dafür, dass sie jetzt selber getroffen sind. Es war ja immer schön, dem nachzukommen. Aber jetzt fürchten sie sich. Und jetzt zu der Furcht der Jünger legt Jesus noch eine Schippe drauf. Er sagt, es ist unglaublich schwer, in Gottes Reich zu kommen. Es ist leichter, dass ein, im Griechischen steht, ein Chamäleon, ein Kamel, oder meinte Jesus, hier haben die Jünger sich verhört, meinte Jesus das Wort Chamäleon, das heißt nämlich dickes Tau. Er sagt, es ist leichter, dass ein dickes Tau durch ein Nadelöhr passt, als dass einer mit seinem beladenen Leben, sei es Geldbeutel oder Sündensäcke, in den Himmel kommt. Und das trifft die Jünger ins Herz. Das trifft sie so ins Herz, weil sie nämlich daran merken, ja, wir sind ja bei Jesus, aber losgelassen haben wir noch nicht. Da steht es wieder, das dritte Mal der Satz. Und sie entsetzen sich noch viel mehr. Wieder die Furcht. Und sie erkennen diese nackte Wahrheit. Obwohl wir bei Jesus sind, obwohl wir ihm nachfolgen, schaffen wir es nicht. Wir schaffen das nicht, in den Himmel zu kommen. Und da kommt, das ist so im Textzusammenhang gestammelt, da stammelt einer von ihnen, stellvertretend für alle, und wer kann dann gerettet werden? Wer kann dann gerettet werden, Jesus? Und Jesus bestätigt das. Er sagt nicht, ihr könnt gerettet werden, nee. Er bestätigt die Erkenntnis, sagt, gerettet? Niemand. Kein Mensch. Niemand kann gerettet werden. Bei Menschen ist eine Rettung in den Himmel unmöglich. Das bedeutete damals wie heute, wenn man nicht gerettet wird, dann muss man hinab nach dem Sterben in die gottlose Finsternis und Verdammnis. Und in das Licht Gottes schafft man es nicht aus eigener Kraft. Das kann nur Gott schaffen. Da muss man alles losgelassen haben und sich an Gott gebunden haben, dass man rausgezogen wird. Und das sagt Jesus. Das sagt er. Bei Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Alle Dinge sind möglich bei Gott. Jetzt steht hier noch was Interessantes. Das findet man sonst so kompakt in anderen biblischen Texten nicht. Und zwar etwas über den Blick Jesu. Vor diesem Satz mit dem bei Menschen ist unmöglich steht Jesu dritter Blick. Das dritte Mal in diesem kurzen Text wird vom Sehen Jesu gesprochen. Warum sagt, na klar hat er die angeguckt, das hat er auch immer gemacht, aber warum steht das ausdrücklich hier nur in diesem Text? Also die Jünger fragen, wer kann denn gerettet werden? Fragen sie entsetzt. Und Nach dieser Frage lese ich hier, aber Jesus sah sie an. Und da ist mir aufgefallen, das muss ein besonderer Blick gewesen sein. War denn das für ein, warum steht das hier? Was war das für ein Blick? Stell dir mir vor, wer kann dann gerettet werden, Jesus? Und Jesus sah sie an. Und er sah sein Kreuz, Golgatha. Er sah sein Leiden und Sterben, seine Qualen, seine Hingabe und dass er alles loslassen wird für die Menschenkinder. Und er sah sein Blut fließen, seinen Tod und sein Opfer. Und er sah, wie schwer ihm das auch fallen würde, alles zu lassen. Und dass die Anfechtung ihn treffen würde im Garten Gethsemane, nämlich die Furcht auch ihn treffen würde. Und er sah, dass sich durch seine Hingabe der verschlossene Himmel öffnete. Und er sah, dass es Gott durch ihn ermöglichen würde, was sonst für alle unmöglich war. Und er sieht seine Jünger an und er sieht durch sie hindurch und an ihnen vorbei und er sieht auf alle Menschen. Und als es lange still ist, hören wir seine leise und feste Antwort. Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Und daran halte ich mich. Das ist mein Glaube. Wenn bei Gott alle Dinge möglich sind, dann will ich glauben, dass ich Kamel und die Kamelherde hier doch durch die enge Pforte und das Nadelöhr kommen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.